Herr, du lässt die Menschen sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und ein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ist Licht, ins Licht vor deinen Augen. Darum fahren alle unsere Tage dahin, durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Mit diesen Worten aus Psalm 90 möchte ich die heutige Predigt am Toten Sonntag beginnen. Und vielleicht geht's euch wie mir so richtig gern, hören wir solche Psalmworte nicht. Da hören wir lieber, der Herr ist mein Hirte aus Psalm 23 oder bei dir ist die Quelle des Lebens aus Psalm 36. Aber Angst, Not, Tod, all dem schenken wir von Natur aus lieber wenig Beachtung. Und das ist auch nachvollziehbar. Weder Angst und Not noch Sterben gehört zu den schönen Dingen des Lebens. Dinge, die inneren oder äußeren Schmerz bewirken, können wir einfach nicht schönreden. Sie belasten uns. Wir sind von Gott zum Leben geschaffen worden. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass Worte und Erlebnisse rund um Leid und Tod nicht spurlos an uns vorübergehen. Wir versuchen vieles davon bestmöglich zu vermeiden. Beim Kirchentag 2015 lautete das Motto, auf dass wir klug werden. Worte aus eben diesem Psalm 90. Es ist allerdings nur die Hälfte von Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, hat man bei dem Motto lieber weggelassen. Und sind wir mal ehrlich, man freut sich doch in der aktuellen Jahreszeit eher auf den Start des neuen Kirchenjahres, auf den ersten Advent und weniger auf das Ende des Kirchenjahres, auf den Totensonntag. Aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag, das sind uns doch im Vergleich zu diesen 4 Gedenktagen, die 4 Adventssonntage, doch lieber. Und trotzdem können wir vor dem Tod nicht weglaufen. Nicht in dieser Welt, wo Not und Sterben täglich zu sehen und zu hören sind. Und auch nicht in unserer Gemeinde, wo wir uns heute auch in diesem Gottesdienst an diejenigen erinnern wollen, die auch in diesem Jahr verstorben sind. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Diese Bitte kann uns irgendwie schwer im Magen liegen, besonders dann, wenn wir zum Beispiel in den eben gelesenen Versen 4 bis 10 lesen, dass Gott irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Gott hat Paulus nicht an die Römer geschrieben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Wie bekommen wir diese Verheißung dann mit dem Tod zusammen? Findest du es gut, wenn deine Kinder leiden? Psalm 90 wirft einige Fragen auf, Fragen, die uns bewegen, wenn wir über den Tod nachdenken. Und deshalb wollen wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um uns Psalm 90 genauer anzuschauen und um das Verhältnis zwischen Gott, uns und dem Tod etwas besser miteinander zusammenzubringen. Wüstenzeiten, Belastung, andauerndes Leiden, Begriffe, die eng mit dem Tod irgendwo in Verbindung stehen können und die auch der Autor von Psalm 90 nur zu gut kannte. Wir haben mit Psalm 90 den einzigen Psalm vor uns liegen, der von Mose geschrieben wurde. Und wenn sich jemand mit dem Tod auskannte, dann war er es. 40 Jahre Wüstenzeit. Nichts geht voran. Statt in das verheißene Land einzuziehen und erleben zu können, was Leben bedeutet, erleben sein Volk und er täglich Strapazen. Mose war jeden Tag mit dem Tod konfrontiert. Über 600.000 Menschen in unmenschlicher Umgebung. Vermutlich wurde da täglich jemand zu Grabe getragen. Die Wüstenlandschaft entwickelte sich mehr und mehr zu einem riesigen Friedhof und inmitten dieser Ausweglosigkeit fragt Mose in Vers 13 von Psalm 90: Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch? Diese Frage klingt stark nach Anklage. Man könnte meinen, dass Mose Gott anklagt und fragt, wie lange er seinem Volk noch Schlechtes tun möchte. Doch Mose weiß, dass der Grund dieser Wüstenzeit in erster Linie nicht bei Gott ist, sondern das Volk selbst, welches sich immer wieder entschieden hat, vom Gott des Lebens Abstand zu nehmen. Ab Vers 8 lesen wir, denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Unsere unerkannte Sünde ist ins Licht vor deinem Angesicht gekommen. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. So heißt's in 8 und 9. Mose weiß, Gott ist nicht der Sündenbock für das, was wir hier gerade erleben. Dass er uns eine Lektion erteilt, uns belehren möchte, das liegt nicht daran, dass er sich von uns abgewandt hat, sondern dass wir uns von ihm abgewandt haben. Dass das Leben schwer und von Leid und Tod geprägt ist, hat seinen Ursprung bei Menschen und nicht bei Gott. Das hat Mose erkannt und das erkennen wir auch heute. Dass wir heute über den Tod reden, dass wir an einen toten Sonntag den Verstorbenen gedenken, liegt nicht daran, dass es Gottes Wunsch war, uns leiden zu sehen. In Gottes ursprünglicher Vorstellung von der Welt war der Tod nicht vorgesehen. Dass der Körper einmal wieder zu Staub wird, wie es in Vers 3 steht, dass unser Leben wie eine Flut vorbeirauscht oder wie eine Pflanze am Morgen noch blüht und am Ende wegen der Strapazen in der Wüstenhitze verkümmert, wie wir es in Vers 5 und 6 gelesen haben, all das war nicht in Gottes ursprünglicher Vorstellung vom Leben seiner Geschöpfe. Der Grund dafür, dass Israel durch die Wüste musste, war nicht in erster Linie Gott, sondern der Mensch selbst, der sich entschieden hat, den Lügen des Teufels mehr zu gehorchen als Gottes Wort. Herr, wie lange noch? Wie lange noch werden wir Krieg, Krankheit, Tod erleben? So lange, wie der Teufel noch Einfluss hat. Solange wie die Welt in ihrer jetzigen Form besteht, wird das Leid kein Ende finden. Solange wir auf der Erde leben, werden uns Fragen rund um das Thema Tod und Leben herausfordern. Und solange die Erde besteht, könnten uns diese Fragen am Leid oder nach dem negativen Einfluss des Teufels zugrunde gehen lassen. Könnten. Wäre da nicht Gott, über den Mose in Vers 2 schreibt, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ja, wir leben auf einer gefallenen Erde, aber auf einer Erde, die jemand zwar gehörig durcheinander bringt, wo aber jemand noch viel Größeres darüber steht. Wir leben auf einer Erde, auf der Teufel vieles durcheinander bringt. Aber wie gut ist es, dass es da noch jemanden gibt, der nicht nur diese Erde, sondern das ganze Universum geschaffen hat und in seinen Händen hält. Wie gut, dass weder wir noch der Teufel entscheiden, was, wann, in welcher Form mit uns und dieser Erde passiert. Sondern dass alle Macht im Himmel und auf der Erde bei dem liegt, der das Universum geschaffen hat und regiert. Der nicht nur in Zukunft aufhörlich ewig da sein wird, sondern der auch schon in der Vergangenheit immer da war. Der in seinem ewigen Wesen so grundlegend anders ist, als wir, die wir mit Moses Worten 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre auf dieser Erde unterwegs sind. Ehe die Berge wurden, ehe die Erde und das Universum da war, war er schon da. War er schon Gott? war er schon Herr über alles. Und deshalb dürfen wir daran festhalten, nichts geschieht, ohne dass der Herr des Universums es zulässt. Der Teufel darf und wird nichts tun, was Gott nicht möchte. Herr, wie lange noch? Solange Gott es zulässt. Es zulässt Gott, da müssen wir nochmal einhaken. Mir scheint so, als möchtest du, dass wir Leid erfahren. Oder warum greifst du sonst bei all dem Leid nicht ein? Warum hast du den Krieg in der Ukraine nicht verhindert? Warum, Gott, warum? Eine große Frage über die großen Probleme dieser Zeit an den großen Gott. Warum lässt du das zu? Ich möchte diesem Warum einmal ein anderes Warum gegenüberstellen. Warum klammern wir Gott beim Leid, bei dem, was einfach nicht zu ihm passt, oft komplett aus? Warum denken wir, dass Gott das Leid nicht auch unter Kontrolle hätte? Ja, die Folgen des Sündenfalls prägen unser Leben durch und durch. Und nichts von dem, was zum Beispiel in Russland und der Ukraine passiert, kann und darf schön geredet werden. Doch ist Gott in all dem Leid wirklich machtlos und nicht am Wirken? Wer kann schon all die unzähligen Momente wahrnehmen, in denen Gott uns Bewahrung geschenkt hat? In denen Gott deutlich gemacht hat, dass er wirklich diese Welt in seinen Händen hält. Das Negative, das Leid ist logischerweise offensichtlicher als das, was nicht passiert ist, weil Gott es verhindert hat. Denken wir zum Beispiel in Bezug auf die Terroranschläge in Deutschland an Dramatisches. Da denken wir automatisch zu Recht schnell an den Anschlag am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Ein Ereignis, welches an Grausamkeit kaum zu überbieten scheint. Und ein Ereignis, welches die Frage aufwirft, ob Gott das Thema Terror überhaupt sieht. Ob er sieht, was für ein großes Leid davon ausgeht. Die Frage kann man sich zurechtstellen. Man könnte auch daran zugrunde gehen, wenn man im Blick auf das Leid darauf verharrt und sich darin verliert. Doch dass Gott seinen Blick auch bei den schlimmstmöglichen Ereignissen, die wir uns nur vorstellen können und die auch Realität sind, dass er seinen Blick nicht verschließt, wird deutlich, wenn wir auch die 12 Terroranschläge in Deutschland seit 2016 in den Blick nehmen, die verhindert werden konnten. 12 Terroranschläge und damit mehr als die, deren schreckliche Durchführung gelungen ist. Oder wenn wir an den 9. November 2001 und den Terroranschlag auf das World Trade Center denken, so ist uns selbstverständlich das zutiefst Gottlose an diesem Ereignis vor Augen. Und es scheint unmöglich, Gottes Gegenwart in all dem an irgendeiner Stelle zu erkennen. Doch dass Gott selbst im größten Leid, welches auf dieser gottlosen Welt erlebbar ist, Wunder tut, zeigen zwei Geschichten rund um den 9. November. Die eine handelt von Morgan Stanley, eine damals 29-jährige brasilianische Bankerin, die an diesem Tag ihren deutschen Freund Sebastian Gorki aus Iserlohn in NRW verloren hat. Er war einer der 12 deutschen Todesopfer am 9.11. und er war an diesem Tag in der 94. Etage des Südturms des World Trade Centers. Auch seine Freundin Morgan Stanley hätte eigentlich zur selben Zeit im World Trade Center sein sollen. Wäre sie an diesem Tag nicht zu spät zur Arbeit gekommen, weil sie über Unwohlsein geklagt hat. Die beiden erwarteten ein Kind und da sie seit 2 Monaten schwanger war und deshalb Beschwerden am Morgen hatte, ist sie etwas später zur Arbeit gegangen, was ihr das Leben gerettet hat. Ein anderes Wunder an diesem Tag erlebte ein Mann, den Namen kenne ich nicht. Und auch er hätte am 9.11. gegen 8.45 Uhr im World Trade Center sein sollen. Hätte, wäre dann nicht die Blase an seinem Fuß gewesen, die ihn schon den ganzen Morgen störte und die ihn dazu veranlasst hat, noch kurz Blasenpflaster kaufen zu gehen. Die Blase an seinem Fuß hat ihm das Leben gerettet. Ich will durch diese zwei Personen das Leid nicht kleinreden. Jeder Tod der 3000 Menschen, die durch diesen Anschlag ums Leben gekommen sind, ist zutiefst tragisch und ich bin mir sicher, dass viele, besonders heute auch am Totensonntag, an die Verstorbenen denken und unter den Folgen leiden. Die Überlebenden, von denen ich zwei vorgestellt habe, machen das Geschehene nicht weniger schlimm oder besser. Aber was wir durch diese beiden Personen wahrnehmen können, ist, dass selbst das größte Leid auf dieser Erde Gott nicht handlungsunfähig macht. Selbst in der größten Trauer, im größten Schmerz ist Gott in der Lage, seine liebevolle Macht und Größe zu zeigen. Auch dann hält er das Universum, diese Welt, dein und mein Leben in seiner Hand. Und wir können davon ausgehen, dass diese Welt schon längst im Chaos versunken wäre, wenn Gott sie nicht in seinen Händen halten würde. Selbst in den schlimmsten Tragödien wird sein Eingreifen sichtbar. Und Mose betet im ersten Vers nicht zu Unrecht: Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Auch die Generationen vor Mose hatten schon viel Negatives erlebt. Und wenn wir zurückdenken, dann stellen wir spätestens bei Noah fest, dass die Welt wortwörtlich fast im Chaos versunken wäre. Die gesamte Erde wird von der größten Flut der Geschichte überrollt. Und über alledem steht die Frage: Warum Gott über diesen Weg? Warum? Ja, die Welt ist zutiefst gottlos. Aber warum dann so brutal und scheinbar herzlos reagieren? Und schnell könnten wir das Vertrauen auf Gott und seine Güte verlieren. Aber was passiert, wenn wir dieses Ereignis nicht nur von der Seite der Vernichtung betrachten? Wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott in seiner Gnade und Treue die Welt nicht ihrem Schicksal überlassen hat, sondern höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass Leben trotz dieser dramatischen Situation weiterhin möglich ist. Dass er nicht nur fast allem dem Leben ein Ende gesetzt hat, sondern dass er trotz der gerechtfertigten Strafe höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass die Welt nicht komplett im Chaos versinkt. Dieser Blick macht die Dramatik hinter der Sinnflut nicht weniger deutlich. Aber er hilft uns, an der Frage nach dem Leid nicht zu zerbrechen, sondern daran festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass Gottes Gnade und Gegenwart auch im Leid nicht aufhört. Ja, gut, könnte man jetzt sagen, wir können darauf vertrauen, dass Gott wirkt, dass er trägt, dass er hält, dass er so vieles abhält, uns Bewahrung schenkt. Und trotzdem ist das Leid ja nicht weg. Warum lässt er Putin einfach so weitermachen? Warum? Gott, warum lässt du das zu? Diese Frage stellen wir uns bei den großen Problemen dieser Welt. Doch stellt sich diese Frage, wenn wir sie konsequent mal zu Ende denken, wirklich nur bei den großen Problemen der heutigen Zeit, zum Beispiel beim Krieg zwischen Russland und der Ukraine oder vielleicht auch schon bei verhältnismäßig kleineren Schwierigkeiten? Warum hat Gott eigentlich nicht das Leid verhindert, welches entstanden ist, als die gläubige Mutter eines Schulfreundes von mir ihren Mann für einen anderen Christen verlassen hat? Warum hat Gott nicht die Hektik vorm Gottesdienst zu Hause verhindert, die einen dann unruhig zur Gemeinde gehen lässt? Warum hat Gott nicht meine falschen Gedanken über mich selber verhindert, die mich persönlich mutlos werden lassen? Warum? Weil Gott keine Welt voller Marionetten wollte, die nicht selber entscheiden können, sondern von Anfang an wollte, dass der Mensch in der Lage ist, selber Entscheidungen treffen zu können. Häufig ist der Begriff in unserem Kopf Entscheidung negativ belastet, weil an vielen Stellen in dieser Welt eben eine Entscheidung gegen Gott getroffen werden kann. Doch die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, ist etwas Paradiesisches. Sie ist keine Folge vom Sündenfall, sondern ein Geschenk Gottes an seine Geschöpfe. Die Entscheidungsfähigkeit war schon vor dem Biss in die Frucht da und diese Möglichkeit der Entscheidung ist uns geblieben, auch nach dem Sündenfall. Gott möchte nicht das Paradies auf Zwang wiederherstellen. Er hat einen anderen Weg, einen Weg, der uns bei den Wüstenerlebnissen auf dieser Erde, bei all der Trauer, bei aller Krankheit, Last und bei all dem Tod Hoffnung und Zuversicht gibt. Und das ist der Glaube an Jesus Christus, der den Totensonntag zum Ewigkeitssonntag macht. Der die lebendige Hoffnung ist, dass noch Größeres kommt, noch viel Besseres als das, was wir uns im Moment vorstellen können. Und um das Vertrauen in die und die Hoffnung auf diese wundervolle Ewigkeit bei all unseren Wüstenmomenten hier auf der Erde nicht zu verlieren, werden wir in Römer 8, 31 und 32 mit den Worten ermutigt: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn wir auf das Kreuz sehen, wenn wir sehen, wie Jesus dort wegen unserer Schuld hängt, blutend, gefoltert, aus Liebe für dich und mich, dann sehen wir dadurch, wie bedingungslos und zu 100% Gott auf unserer Seite steht. Wenn Gottes Liebe zu uns so groß ist, dass er dafür seinen einzigen Sohn hergibt, dann brauchen wir bei all den Herausforderungen und Wüstenmomenten auf dieser Erde keine Angst haben, dass er uns irgendwie aus den Augen verlieren könnte. Bei ihm finden wir Zuflucht, wie Mose in Vers 1 schreibt. In Vers 16 spricht er davon, dass bei Gott Gnade zu finden ist, dass er Jubel und Fröhlichkeit in Wüstenzeiten in uns wecken kann. Vers 16 spricht von Gottes Herrlichkeit, Vers 17 von seiner Freundlichkeit und wenn wir all das, was bei Gott zu finden ist, in einem Satz zusammenpacken wollen, dann können wir in die Verheißung von Römer 8, 28 mit einstimmen, die ich am Anfang schon mal angedeutet habe und wo es heißt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Diese Verheißung will uns nicht sagen, dass alles, was uns begegnet, gut ist. Es ist nicht gut, wenn 3000 Menschen bei einem Anschlag ums Leben kommen. Es ist nicht gut, wenn ein egoistischer Machthaber in Russland tausende Menschenleben auf dem Gewissen hat. Es ist nicht gut, dass Krankheit, Trauer und Tod unser Leben prägt. Doch was gut ist, ist die Gewissheit, dass alles, bei dem Gott entschieden hat, dass es uns begegnen kann, zu unserem Besten beitragen wird. Das heißt, dass Gott aus allem, selbst aus der größten Trauer um Menschen, die uns lieb geworden sind, für seine Kinder noch etwas Gutes machen kann. Gott will nicht, dass wir an Trauer und Zweifel zerbrechen, sondern er will dir zeigen, dass er selbst die größte Traurigkeit dazu gebrauchen kann, um dir und deinem Leben zu dienen. Gott will zu jeder Zeit nur das Beste für dich, auch wenn du Dinge erlebst, die nicht gut sind. Es ist der lebendige Gott, der dich trägt und der nur das Beste für dich möchte. Und er hält alles in seiner Hand und deshalb kann er auch alles so gebrauchen, dass es dazu dient, dass du in der Beziehung zu ihm wächst. Durch ihn können selbst Zeiten der größten Trauer dazu dienen, dass wir in der Dankbarkeit für Menschen wachsen, die Gott uns an die Seite stellt. Durch ihn können Zeiten des Vermissens dazu dienen, dass unsere Vorfreude auf den Himmel, auf das Leben bei Gott und bei denen, die uns vorausgegangen sind, größer wird. Und er kann auch unser Nachdenken über den Tod so gebrauchen, dass es dazu dient, dass wir darin wachsen, anderen eine Entscheidung für das Leben mit Jesus Christus ans Herz legen zu wollen. Solange wir hier auf dieser Erde leben, werden wir Dinge erleben, wo uns die Worte fehlen, wo uns die Antworten ausgehen. Aber was wir bis zum Ende auch erleben werden, ist, dass uns Gott selbst in der größten Trauer und in den größten Wüstenzeiten reich beschenkt und nicht fallen lässt. Wir werden bis zum Ende nicht in der Lage sein, einen Himmel auf der Erde zu schaffen. Und gerade weil es aus menschlicher Sicht nicht möglich ist, den Himmel auf die Erde zu holen, soll uns gerade dieser Ewigkeitssonntag heute dazu ermutigen, mit dafür zu sorgen, dass die Bewohner dieser Erde eines Tages Teil des Himmels werden. Teil des Himmels, weil sie in Jesus Christus ihre Zuflucht gefunden haben. Zuflucht trotz all der Krisen in dieser Welt. Durch Jesus Christus wird der Totensonntag zum Ewigkeitssonntag und durch ihn müssen wir im Hier und Jetzt nicht die Hoffnung und den Mut verlieren. Das gilt jedem von uns, aber besonders auch denen, die in diesem Jahr Menschen verloren haben, die ihnen wichtig geworden sind. Und so denken wir heute in besonderer Weise an den Tod von Dieter Weller am 24.06. diesen Jahres und an den Tod von Heinz Sommer am 22.07. Wir denken auch an all diejenigen, die darüber hinaus in unseren Familien, in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis verstorben sind. In diesem Jahr aber auch in weiterer Vergangenheit. Der Tod hinterlässt Traurigkeit, besonders auch an einem Gedenktag wie heute. Und deshalb wollen wir nun in einer Gebetsgemeinschaft für alle Hinterbliebenen beten und Gott besonders auch für Familie Weller und für Familie Sommer um Trost und Frieden bitten. Gott lässt uns in unserer Trauer nicht alleine, sondern er möchte uns in dieser Traurigkeit begegnen. Lasst uns Gott jetzt in einer Gebetsgemeinschaft darum bitten, dass besonders diejenigen diese Verheißung heute erleben können, die Menschen verloren haben, die ihnen wichtig waren. Und lasst uns Gott danken, dass wir in ihm selbst in Trauer Zuflucht finden und die Hoffnung haben, dass der Tod nicht das Ende ist. Lasst uns gemeinsam beten und ich beginne diese Zeile und werde sie dann noch abschließen. Großer Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, und so wollen wir vor dich treten und uns von deinem Licht bescheinen lassen, Herr. Wir wollen in deiner Nähe darum bitten, dass du unsere Herzen mit Fröhlichkeit erfüllst, mit Dankbarkeit, mit Freude. Herr, du weißt um den Schmerz, um die Traurigkeit, die wir auf dieser Erde erleben. Und du weißt auch, dass uns der Tod herausfordert. Und dass das Sterben von Menschen auch lange nachklingt, Herr. Und wir denken in besonderer Weise heute an Familie Weller und Familie Sommer, die ihnen liebgewordene Menschen verloren haben und die merken, dass der Tod Trauer mit sich bringt. Herr, und ich danke dir, dass wir sie dir anbefehlen dürfen. Ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du alles in deinen Händen hältst. Und so danke ich dir, dass wir diese beiden Familien, aber auch alle anderen, die ihnen liebgewordene Menschen in diesem Jahr verloren haben, dass wir sie dir anbefehlen dürfen und dich um Trost, um Frieden und Dankbarkeit bitten dürfen, Herr. Trage du durch Zeiten der Einsamkeit, der Traurigkeit und lass du erleben, dass du alles, nicht nur diese Erde, sondern das ganze Universum in deinen Händen hältst. Vater, du bist unser Tröster. Du hast uns deinen Geist geschenkt, der uns in unseren Lebenslagen, in unseren Herausforderungen, in Freude und Leid Zuversicht geben kann. Und so bete ich, Herr, dass dein Geist uns und besonders diejenigen, die heute in besonderer Weise an Verstorbene denken, Herr, dass dein Geist in ihre Herzen Freude, Hoffnung und Zuversicht gibt, Herr. Danke, dass wir durch alle Herausforderungen mit dir gehen können, weil du weißt, dass du an keiner Stelle stehen bleibst und uns alleine losgehen lässt, sondern immer an unserer Seite bist, Herr. Und dafür danke ich dir. Danke für diese Hoffnung. Und danke, dass wir mit Perspektive Ewigkeit durch diese Welt gehen dürfen, Herr. Dieser Gottesdienst, unsere Gedanken, unsere Herausforderungen, unser Leben hier auf der Erde ist nicht das Ende, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass wir in Ewigkeit mit dir leben werden, Herr. Bitte hilf uns, dass diese Zuversicht und Hoffnung uns durch unsere Herausforderungen hier auf der Erde trägt. Und so wollen wir gemeinsam beten, Herr, mit den Worten, die du deinen Jüngern und auch uns aufs Herz gelegt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, wir gehen mit dir in die neue Woche und damit mit der größten Zuversicht, die wir haben dürfen. Mit der Zuversicht, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ich danke dir, dass wir im Vertrauen darauf in die neue Woche gehen dürfen, dass du uns trägst und dass du uns dienen möchtest. Und dass nichts, was uns begegnet, nicht von dir gesehen wird, Herr, sondern dass du um das weißt, was in unserem Leben passiert und uns nicht fallen lässt. Und so dürfen wir mit den Worten aus Psalm 90, Vers 1 beten, Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. Ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o Gott, schon da. Du bist ohne Anfang und Ende. Zeige uns, wie machtvoll du eingreifst. Auch unsere Kinder sollen deine mächtigen Taten sehen. Herr unser Gott, zeige uns deine Güte. Lass unsere Mühen nicht vergeblich sein, Herr. Lass unsere Arbeit Früchte tragen. Mit diesen Worten spreche ich euch den Segen Gottes zu. Er geht mit uns. Amen.